Ich hab das Gefühl, irgendwas fehlt da. Es fühlt sich nicht ganz komplett an. Ah ja, stimmt. Der WSG und der SK Sturm haben nicht gespielt am Wochenende. Und Hannes Gestaufretsch ist im Urlaub, aber dennoch gibt's mehr als genug zu besprechen. Antrag-Konferenz Episode 53. Patrick, gehen wir's an. Und zwar mit dem Hauptthema des Wochenendes. Der wenig glorreichen Wiener Austria.
Ja, hat leider mal wieder einen Nackenschlag für die Violetten gegeben. 1:3 gegen Hartberg. Die Talfahrt geht so weiter.
Ich fange gleich einmal mit der Frage von Dr. Franz Schütz an. Mhm. Der hat auf Twitter gefragt, wie kann es sein, dass die Austria Wien letzte Saison als geschlossene Einheit aufgetreten ist und dadurch mehr als erwartet geleistet hat und diese Spielzeit wie ein komplett wild zusammengewürfelter Haufen wirkt? So, sehr gute Frage, finde ich.
Als erstes fällt mir einfach vielleicht nur Ubuntu ein. Das, was die Austria so stark gemacht hat in der letzten Saison. Dieser Spirit, dieser Zusammenhalt, dieser Teamgeist ist jetzt scheinbar verpufft. Also spätestens jetzt nach dieser Niederlage gegen Hartberg. Vor allem, wenn ich mir nochmal das Interview von Manfred Fischer nach dem Spiel in Erinnerung rufe, als er auch gesagt hat, wir sind 11 Einzelkämpfer. Das hat schon mal ein bisschen gesessen, weil das hat vor eben einiger Zeit ganz, ganz anders ausgeschaut.
Stimmt. Also er hat auch gesagt, ich finde, jeder lässt den anderen ein bisschen im Stich. Mhm. Das ist ja angesprochen, Ubuntu war so ein bisschen der Kleber der Vorsaison und das Motto, dieses jeder ist für den anderen immer da. Und es gibt schon mehrere Szenen im Laufe dieser noch jungen Saison, wo man gemerkt hat, dieses Ubuntu ist nicht da. Also ich denke an das Eigentor von Kang Hee-Lee gegen WRC. Der sitzt danach da, da kommt keiner vorbei, tätschelt ihm den Kopf, sagt, auf geht's, passt wieder. Der muss alleine aufstehen, geht wieder zurück. Es gibt den Anschluss der Austria. Gleichzeitig dann nach dem Spiel gegen Panik Ostrava, wo die halbe Mannschaft dann schon wieder abdreht und nicht zur Osttribüne geht und ausgerechnet mit Noah Bottic, ein Neuzugang, die Mannschaft zuerst einmal wieder zurückwinkt, dass sie zur Fantribüne gehen. Ja, dieser Team-Spirit ist halt in Zeiten des Erfolgs sehr leicht aufrechtzuerhalten. Offenbar vielleicht doch nicht so stark, wie sich so mancher erhofft und erwartet hat.
Ich bin dann doch ein bisschen überrascht über die Reaktion von Manfred Fischer, halt eben, wie du gemeint hast. Normalerweise müsste man doch meinen, der Manfred Fischer, der in der letzten Saison auch immer vorangegangen ist, gemeinsam mit Alex Dragovic, dass er diese Situation, die gerade im Verein herrscht, auch managt oder vorangeht. Das Gefühl habe ich momentan eigentlich gar nicht. Ich finde in den Interviews, ich weiß, das ist alles andere als leiwand, so wie es gerade ist. Aber als Kapitän musst du dennoch irgendwie so ein bisschen was Positives rausgewinnen oder zumindest schon so voranschreiten, dass du die anderen mitziehst. Aber wenn ich mir eben dann die Interviews jetzt zuletzt anschaue von Manni Fischer, dann sehe ich ein bisschen Resignation. In seinen Augen, in seinen Worten und in seinen Taten.
Es ist gefühlt ein bisschen eine Mischung aus Resignation und Ratlosigkeit. Mhm. Ich glaube, dass Manni Fischer schon auch sehr mit sich selbst beschäftigt ist aktuell. Wie so ziemlich alle im Kader, es agiert fast niemand in Normalform, auch Manni Fischer nicht. Da ist es dann wahrscheinlich schwierig, an das große Ganze zu denken. Aber gerade das wäre natürlich gefragt. Wenn wir uns anschauen, auch die Reaktionen der Fans sind, sie reagieren zunehmend unwirsch, um es so auszudrücken. Es hat jetzt gegen Hartberg wieder beim Abgang zur Pause schon Pfiffe gegeben. Es hat dann, ich glaube, die letzten 10 Minuten hat der Fanblock fast geschlossen, mit dem Rücken zum Spielfeld gestanden. Es hat dann natürlich nach dem Spiel wieder die üblichen Pfiffe gegeben. Die Mannschaft ist beim Verabschieden von der Ost relativ schnell weggeschickt worden. Ich habe nach dem Spiel auch mit Johannes Eggestein über diese Situation gesprochen und auch darüber, wie er die aktuelle Situation von Trainer Stefan Helm sieht.
Ja, natürlich hilft es uns als Mannschaft nicht, wenn eine negative Stimmung im Stadion ist. Das ist ja keine Frage. Auf der anderen Seite kann ich natürlich auch die Fans verstehen, dass wenn man so ein Spiel wie heute spielt, dass das einfach enttäuschend ist und dass das frustrierend ist. Ich meine, wir Spieler, wir alle sind selber auch total gefrustet und enttäuscht über das, was wir da heute gespielt haben. Und dennoch glaube ich, dass es nur gemeinschaftlich geht, aus diesen Situationen rauszukommen. Ich meine, ich habe in meiner Karriere schon immer mal wieder solche Situationen gehabt und da ist es immer darüber gegangen, dass wir als gesamter Verein, als Fans, als Mannschaft zusammenstehen und aus solchen Situationen wirklich herauskommen und ich glaube daran, dass wir das auch schaffen und das wünsche ich mir auch und das hoffe ich.
Und du kennst das Fußballgeschäft, da das naturgemäß der Trainer angezählt ist, das gerechtfertigt?
Ja, ich meine, der Trainer ist dann am Ende des Tages immer die ärmste Sau, sage ich mal. In erster Linie sind wir Spieler für das verantwortlich, was wir da auf dem Platz stehen. Es ist keine Frage, dass natürlich, wenn man schlecht spielt, immer wieder Diskussionen aufkommen. Aber ich glaube, wir als Mannschaft sind klar, wir wissen, was wir spielen müssen und wir müssen uns auch klar selbst in die Verantwortung nehmen. Wir als Spieler, wir können da nicht, wie gesagt, mit Finger irgendwie auf jemanden anderen zeigen oder sagen oder gar auf, keine Ahnung, irgendjemand, Trainer, andere Spieler oder so, sondern ich glaube, jeder kann bei sich selbst anfangen und dann als Kollektiv zusammenstehen, so wie ich es auch schon jetzt ein paar Mal betont habe. Ich glaube, das ist die Lösung und keine andere.
Der Trainer ist in der Regel die ärmste Sau. Ist er das, Patrick?
Auf jeden Fall. Ganz ehrlich, nehmen wir diese User-Frage doch jetzt schon rein, weil Elias Schicho eben fragt, Werner Ordlechner, Helm, wer geht als erstes? Wer wird in so einer Situation als erstes gehen müssen? In der Regel immer der Trainer. Ne?
In der Regel ist der Trainer das schwächste Glied in der Kette. Wissen wir, wir kennen die Mechanismen im Fußball. Ich gehe nicht davon aus, dass diese Woche was passiert.
Nein.
Wir haben jetzt dann noch das Heimspiel gegen Altach noch. Mhm. Dann steht die Länderspielpause an und dann wird natürlich analysiert werden. Und dann würde es mich nicht wundern, wenn die Austria zu dem Schluss kommt, dass es vielleicht einen neuen Impuls braucht. Wenngleich ich nicht ganz sicher bin, ob jetzt wirklich die Schuld bei Stefan Helm liegt. Aber auch er wirkt gefühlt ein bisschen ratlos. Vor allem, wenn man sich anschaut, er probiert sehr viel in den Aufstellungen, er probiert taktisch sehr viel. Vielleicht probiert er zu viel. Es war jetzt auch gegen Altach wieder, er switcht dann zwischendurch von der Dreier- auf die Viererkette, dann kassieren sie zwei Gegentore, dann switcht er wieder zurück auf die Dreierkette. Für ein paar Spieler hat er nach wie vor nicht die richtige Position gefunden. Schwierige Situation. Die Frage, die Martin Schinko 4604 auf YouTube gestellt hat, zu wie viel Prozent wird die Austria Stefan Helm im September entlassen?
Ganz ehrlich, eigentlich Prozente mit Harald, das ist ja mehr eine Frage an dich selber. Deswegen tue ich mir sehr schwer, die zu beantworten. Man muss auf jeden Fall die Partie gegen Altach jetzt einmal abwarten, weil bei der Austria sind jetzt eben diese Durchhalteparolen das gängige Mittel. Man hofft einfach, diesen Bock mal umzustoßen, einfach mal anschreiben zu können in der Bundesliga. Und dann ist es vielleicht dann eh so ein Löser einfach. Und dann geht die Saison erst richtig los wie Wiener Austria. Derweil tue ich mir schwer, das zu sehen. Vor allem auch, weil mit Altach da ja auch noch ein schwerer Gegner kommt. Erste Länderspielpause, ganz ehrlich, ist leider Standard, dass in der Bundesliga ein Trainer die Wiener Austria verlassen muss. Ich beziffere jetzt gerade das mit 50%.
Ja, würde ich sogar vielleicht eher 55 gehen zumindest. Mhm. Die Frage ist, was passiert, wenn die Austria jetzt zum Beispiel, stand jetzt eher unwahrscheinlich, aber zum Beispiel Altach mit 4:0 daheim besiegt. Und dann analysiert man den gesamten Saisonstart. Der wird ja dadurch nur marginal besser. Deswegen ist die Frage, sagt die Austria dann dennoch, okay, es ist halt zu wenig, wir müssen was tun. Oder die nächste Länderspielpause kommt recht bald. Wir haben im Oktober schon wieder Länderspielpause. Wir haben im November dann übrigens noch einmal eine Länderspielpause. Ja. Sagt man, okay, wir handeln uns ein bisschen weiter. Anders als dieses von Länderspielpause zu Länderspielpause handeln,
lieber von Spiel zu Spiel, gell?
Ja, genau, lieber von Spiel zu Spiel. Bringt beides gefühlt relativ wenig.
Ist eh die Frage, wie lang ist der Geduldsfaden bei der Wiener Austria, beziehungsweise der Geduldsfaden bei Jürgen Werner? Denn ich kann mir schon eher vorstellen, dass ein Ordlechner einen Stefan Helm noch mehr Zeit geben würde als ein Jürgen Werner. Ich glaube schon, dass da eher schneller der Schlussstrich von seiner Seite aus kommen würde. Obwohl, glaube ich, das hast du auch im Stadion gestern mitbekommen, die Austria-Fans ja gern hätten, dass Werner selber geht.
Richtig. Es hat ja auch vereinzelt Sprechchöre für Manfred Schmidt gegeben. Manfred Schmidt, irgendwie immer wenn Manfred Schmidt in der Generali-Arena ist, ist nachher Krise.
Ja, das stimmt allerdings. Hat er nicht auch dafür gesorgt, dass der Wimmer damals dann gefeuert wurde?
Ja, genau.
Oder?
Genau.
Hat er auch gewonnen?
Oder? Er hat gestern dann noch tatsächlich darauf angesprochen, kurz gesagt, ja, tut mir leid, ist ehrlich nicht absichtlich.
Ist mein Job halt, was wir sonst machen. Ne?
Er hat auch gesagt, man müsste andere Dinge hinterfragen und da wieder beim Stichwort Jürgen Werner, Fanproteste zu Jürgen Werner und es hat mehrere Spruchbänder gegeben im Laufe des Spiels von der Osttribüne. Ich lese dir einfach mal kurz vor. Mhm. 22.12.2022, je weh, also sie zitieren ihn aus dem Dezember 22, wenn das nicht klappt, dann muss ich Konsequenzen ziehen. Frage, wann ist es endlich soweit, Herr Werner?
Mhm.
Dann haben wir in der Pause die Meisterehrung der U18-Meistermannschaft der Vorsaison gehabt. Da ist das Spruchband hochgehalten worden, Jugend fördern, Werner raus. Veilchen, wir sind stolz auf euch. Und in der zweiten Hälfte dann noch ein abgewandeltes Falco-Zitat. Herrst Jürgen, müssen wir erst sterben, um zu leben. Jürgen Werner, seit langem mal rotes Tuch für die Fans aus diversen Gründen. Einerseits natürlich, dass Investor und Sportvorstand in Personalunion ist. Andererseits natürlich, dass er eine Strategie verfolgt, die umstritten ist.
Und bislang nicht gezündet hat, ja.
Und bislang nicht gezündet hat. Bevor ich ausführe, möchte ich dich einmal noch kurz um deine Meinung fragen. Wie siehst du die Strategie, die die Austria unter Jürgen Werner bis jetzt
weitestgehend negativ, denn es wurde bislang eigentlich ja nicht viel für die finanziell angespannte Lage entgegengewirkt. Also wie denn auch? Es gab keine Europacup-Einnahmen, weil man es einfach partout nicht geschafft hat, sich zu qualifizieren. Am Transfermarkt konnte man jetzt da die ganz großen Beträge auch nicht lukrieren. Ich meine jetzt gerade der Dominik Fitz, auch wenn er kein Notverkauf war, aber im Grunde genommen hätte man für einen Dominik Fitz, glaube ich, schon mehr rausholen können. Schwierig, sein Vertrag ging nur noch 10 Monate, ja, aber vielleicht letztes Jahr im Winter schon, stelle ich mal so dahingestellt, ja. Also weiß ich nicht. Ich sehe die Arbeit von Jürgen Werner mit mehr Schatten als Licht. Du hast in einen richtig tollen Kommentar geschrieben, finde ich, da wollte ich dir jetzt auch nicht zu voll wegnehmen, aber ich wette, du wirst da sicher jetzt eher ein bisschen was ausholen dazu.
Ich meine, kurz einführend zu Dominik Fitz, 2,4 Millionen Euro, die Austria kassiert hat, finde ich, Stand jetzt ist eine ordentliche Summe. Es sind noch, glaube ich, 10 Monate Vertrag. Der Markt für Spieler wie Dominik Fitz ist natürlich nicht der allergrößte. Insofern finde ich es okay, die Summe, aber wie du sagst.
Weh tut es, glaube ich, trotzdem
ja, natürlich,
den meisten
natürlich
Austria-Fans.
Natürlich tut es den Austria-Fans weh. Das Problem ist gefühlt, dass der Kader immer für den schnellen Erfolg zusammengestellt ist. Es werden Spieler im besten Fußballeralter oder darüber hinaus geholt. Es sind selten Spieler dabei, wo man sagt, okay, man sieht das Potenzial, sie zu entwickeln und dann teurer weiter zu verkaufen. Das sehen wir auch an den Transfereinnahmen. Ich glaube, es gibt 4 Transfers, die 1 Million Euro oder mehr gebracht haben und da ist mit Dominik Fitz mit 2,4 Millionen Euro schon ganz oben auf der Liste.
In 3 Jahren vor allem.
Mit großem Abstand in 3 Jahren. Es sind in derselben Zeit 33 Neuzugänge gekommen und es geht sich halt in Summe finanziell einfach nicht aus. Die Austria schreibt Jahr für Jahr operatives Minus, weil sie keine Europacup-Einnahmen hat und weil sie keine Transfereinnahmen hat oder zumindest zu wenig. Jetzt haltet man sich natürlich mit dem Stadionverkauf und mit dem Schuldenschnitt der Bank Austria über Wasser, aber das sind halt immer nur Einmaleffekte und nichts, was irgendwie dauerhaft die Austria in ein operatives Plus bringt. Aber man macht kadertechnisch auch nichts. Ja. Deswegen frage ich mich, ob es nicht Sinn macht zu sagen, okay, wir haben jetzt noch eine Woche ungefähr, ein bisschen mehr, das Transferfenster offen. Schauen wir, dass wir für Maurice Melon noch ein Geld kriegen. Das ist sicher einer, den du über dem Einkaufswert deutlich verkaufen kannst. Schauen wir, dass wir für Barry was kriegen. Da gibt es den einen oder anderen Interessenten aus England und Frankreich. Und in weiterer Folge schauen wir einfach, dass wir junge Spieler, und es gibt ja das ein oder andere Talent bei der Austria, so entwickeln, dass die in der kommenden Saison, also im nächsten Sommer, wieder verkauft werden können. Weil das ist wesentlich realistischer, als dass man sagt, okay, wir schaffen es schon irgendwie in den Europacup und dann schaffen wir es vielleicht irgendwie in eine Gruppenphase. Ich weiß, es gibt keine Gruppenphasen, es gibt nur mehr Ligaphasen. Mhm. Das führt ja auf Dauer zu nichts. Ja. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, die Abwehr als bestes Beispiel, Dejan Radonjić gestern das erste Mal, wieder nur eingewechselt
worden. Wieder eingewechselt, ja.
Warum nicht Dejan Radonjić in der Saison so viel Spielzeit geben, dass man am Ende der Saison sagt, keine Ahnung, der hat 25 Bundesligaspiele und da kommt irgendwie ein Angebot rein für eine Million Euro. Ja, und gleichzeitig baue ich mit Ivan Dukwe das nächste Talent in der zweiten Liga auf, das dann aufrückt und das in der kommenden Saison dann zum Stammspieler wird. Und ich glaube, das kannst du den Fans ja auch verkaufen. Dass du sagst, okay, wir spielen jetzt nicht um einen Champions League Startplatz mit, der auch mit den Ad-Hoc-Verstärkungskadern nie erreicht worden ist, sondern dass man sagt, okay, es wird ein bisschen schwierig, aber wir setzen auf unsere eigenen Spieler, wir setzen auf unsere eigenen Talente und schauen, dass wir so wirtschaftlich gesunden.
Sind wir dann wieder auf unser Weg? Weil das wurde ja damals ausgerufen, bis halt eben Jürgen Werner dann gekommen ist. Ne? Also das war ja das große Ziel, die Jugend, der Jugend einen Push zu geben, eine Chance zu geben und daraus dann auch Gewinn zu machen. Ich meine, du hast ja eh schon gesagt, Radonjić war ja zum Beispiel auf der Bank, ist eingewechselt worden, ein Saljic kriegt immer mehr Spielzeit. Ein Philipp Maybach, heuer noch nicht wirklich zum Zug gekommen, war jetzt schon längere Zeit nicht mehr in der Kampfmannschaft tätig. Oder auch ein Luka Pazurek. Also die Jungen wären ja da. Ich frage mich halt, ob jetzt nach dieser ganzen Ergebniskrise, ob sie jetzt dann nicht sogar für Alltag ihre höchst überfällige Chance in der Startelf bekommen sollten. Oder ob man denen da jetzt nicht eine Bürde auftut in so einer sportlichen Situation.
So Anlassaufstellungen, dass man sagt, okay, wir stellen jetzt 5 Junge auf, bringt natürlich in Wahrheit wenig. Ja. Das beruhigt vielleicht die Leute kurzfristig. Aber einfach konsequent 2-3 Spieler einbauen. Also es sagt ja keiner, das Durchschnittsalter der aus der Startelf muss künftig ab sofort 21 Jahre alt sein. Aber es ist aktuell 29,1 Jahre. Ja. Ja, also da ist noch ein bisschen Luft dazwischen. Da kann man den einen oder anderen dann schon auch einbauen. Ja. Ich meine, natürlich Spieler wie Alex Dragovic, Spieler wie jetzt solange er zumindest noch da ist, Maurice Malone und so weiter, haben wir vollkommen ihre Berechtigung, Philipp Wiesinger etc., aber auf 2-3 Positionen dem Trainer vielleicht auch künftig gar keine andere Wahl zu lassen, als Junge spielen zu lassen, macht wahrscheinlich schon Sinn.
Ich meine, Barry Glaser 5 hat gefragt, welchen Platz würde ein Team voll mit 10 Sanel Saljeces und ein Hosiner in der Bundesliga erreichen?
So gut wie Sanel Saljec defensiv ist, wird es eng werden, glaube ich, aber wie gesagt, es ist macht jetzt keinen Sinn, da jetzt das Ganze radikal umzudrehen, aber die Strategie so zu wechseln, dass man sagt, okay, man holt pro Saison nicht 9 neue, sondern wirklich punktuell halt vielleicht 1, 2, 3 und da welche in einem entwicklungsfähigen Alter, das geht ja teilweise natürlich auch mit Ausländern. Ja. Kang Hee Lee ist ein Spieler in einem entwicklungsfähigen Alter, wo ich überzeugt bin, wenn der sich so weiterentwickelt, bei der Austria wird die Austria am Ende ein Transferplus machen.
Noah Botic,
das sind ja Leute, wo es funktioniert. Ja. Es geht ja eher um die Vielzahl an Spielern, die geholt werden und worden sind, wo man im Voraus schon sagen hat können, warum jetzt genau. Ja.
Das heißt, da müsste man ja natürlich auch einen Manuel Ortlechner in die Pflicht nehmen. Ne?
Müsste man Manuel Ortlechner, der gemeinsam mit Sportvorstand Jürgen Werner die Geschicke leitet, natürlich in die Pflicht nehmen. It's me,
Mackie.
6450 hat auf YouTube gefragt, wie unsouverän wirkt der Ortlechner bei Talk und Doria? Nur hektische Antworten und viel um den heißen Brei gesprochen. Steht sein Aus auch unmittelbar bevor? Vielleicht in Kombi mit Helm. Der Vertrag von Manuel Ortlechner läuft im Sommer aus. Stand jetzt und so wie die Gemengelage im ganzen Austria-Vorstand etc. ist, wäre ich sehr überrascht, wenn Manuel Ortlechner über den Sommer hinaus Austria-Sportdirektor wäre.
Tue ich mir auch schwer, das langfristig zu sehen. Ich meine, ich glaube, der von Jürgen Werner rennt dann Ende 2026 aus, oder?
Genau. Und er hat mitunter schon mal gesagt, dass er dann mit 65 in Pension gehen will, aber
Wissen wir eh, wie viel man noch solche Sätze geben kann von ihm. Ja.
Deswegen, ja, es ist halt die abschließend so aus, dass ist die gesamte Gemengelage halt extrem kompliziert, weil du hast zwei Vorstände, die sich nicht ganz grün sind, sagen wir mal so. Das ist viel Burgfrieden einfach. Du hast mit Kurt Golowitz einen Präsidenten, der durchaus schon auch dominant ist. Du hast verschiedene, du hast eine Nachwuchsjugendabteilung, die natürlich hofft, wieder einen höheren Stellenwert zu haben. Du hast Fans, die gegen einen Investor protestieren. Du hast diese ganze Investor-Situation, die schwierig ist. Deswegen...
Pulverfassverteilerkreis.
Genau.
At its best einmal wieder.
Und das wird weiter brodeln.
Ja.
Nicht nur die nächsten Wochen, sondern Monate.
Aber wo es weniger brodelt, ist bei Rapid. Also zumindest jetzt nach dem Spiel am Sonntag beim WRC, da haben sie ja eben 2-1 gewonnen und noch einmal einen wichtigen Push mitgenommen für das Entscheidungsspiel am Donnerstag in dem Playoff der Conference League, wenn es ja daheim gegen Kür geht.
Genau. Sowohl der WRC als auch Rapid rotiert, wie man das halt so macht. Beide fünf neue Spieler in die Startelf gestellt. Rapid mit der jüngsten Startelf aller Bundesliga-Teams in der zugegeben noch sehr jungen Saison, 23,3 Jahre. Und das jüngste Rapid-Team seit 1,5 Jahren.
Dafür haben sie es aber ganz abgebrüht gemacht, finde ich.
Also ich finde auch, es hat sehr gut funktioniert vom WRC. Der WRC hat schon seine Chancen gehabt. Letztendlich aber finde ich ein verdienter Rapid-Sieg.
Ja, sehe ich ähnlich. Vor allem, wenn du natürlich auch noch den Lavantal-Spezialisten in den eigenen Reihen hast. Niki Wurmbrand, Doppelpack. Generell erst seine Tore 2 und 3 in der Bundesliga. Sein allererstes hat er vor knapp einem Jahr, Mitte September, auch gegen den WRC erzielt in Wolfsberg. Der war auf jeden Fall einer der, also für mich sogar der Matchwinner in dieser Partie.
Definitiv. Gleich die Frage von No-Go Wien. Kann Wurmbrand zu dem Knipser werden, den man bei Rapid zuletzt händeringend gesucht hat?
Als Knipser würde ich einen Niki Wurmbrand jetzt nicht sehen, schon als Unruhestifter auf der Außenbahn eben für die gegnerische Mannschaft, der mit seinen Dribblings und mit seinem Speed immer für Gefahr sorgen kann. Also ich sehe ihn eher so aus dem Mix. Hier und dafür ein Tor gut, aber eigentlich mehr so für den vorletzten oder den letzten Pass verantwortlich.
Ja, sehe ich auch. Also Niki Wurmbrand wird, er möge mich eines Besseren belehren, aber Niki Wurmbrand wird kein 20-Tore-Stürmer werden.
Ja, eh so wie FM1899 fragt, in wie vielen Jahren schießt Wurmbrand Österreich zum WM-Titel? Also er möge uns sehr, sehr bald Lügen strafen und gleich 2026 gemeinsam mit Ronny Waldo uns endlich den WM-Titel holen.
Ja, gut, über Ronny Waldo reden wir später noch.
Ja, gut.
Ronny Waldo wird, wenn, dann nur mehr 2026 Weltmeister werden können.
Aber ja, auf jeden Fall. Aber das wieder
ist, ist wieder ein anderes Thema. Nein, ich finde auch Claudine Bouy von Start weg gespielt. Hat das sehr, sehr gut gemacht. Vor allem das erste Tor, glaube ich, von Niki Wurmbrand sehr schön vorbereitet.
Ja, vor allem mal wieder. Ich glaube, das war jetzt schon sein dritter Assist in dieser Saison. Wird mehr zur Assist-Maschine als zur Tormaschine.
Also dafür, dass wir vor der Saison eher Bui als den Knipser gesehen hätten, ist witzig, dass wir jetzt den Assist-König Bui und den Knipser Niki Wurmbrand besprechen müssen.
Ja, ist richtig.
Aber zeigt wieder mal, wie universell einsetzbar die Rapid-Offensive ist und ist für mich auf jeden Fall das Prunkstück des SK Rapid, während es defensiv eher maulauft bis jetzt in der Saison.
Ja, das stimmt. Hat, glaube ich, fast in jedem Spiel auch einmal ein Gegentor gegeben. Masler ist verletzt, da fehlt eine weitere Option. Schöller laboriert ja noch auch an Wehwehchen und ist auch noch nicht zurück. Bitter halt der Gegentreffer mit dem Handspieler eben von Matthias Seidel, war ja alles andere als eine Absicht, aber so weit darfst du den anderen auch nicht ausstrecken. Da wurde es dann gegen Ende in eher ein bisschen brenzlig noch für Rapid, dass man da nicht da vielleicht noch den Ausgleich kassiert. Mit Blick vielleicht eher auf die Rapid-Defensive, 16 Nick gefragt via Twitter, hat Rapid mittlerweile zu viele Linksverteidiger mit Horn, Demir und Auer? Wie seht ihr die Zukunft vom Letzteren, also von Jonas Auer? Hat seit Decic Tutsi keine Minuten mehr gesammelt?
Keine Minuten mehr gesammelt. Jetzt als Horn rausrotiert wurde, hat Furkan Demir in der Startelf gespielt. Also Grundsätzlich ist das ein Luxusproblem, das, glaube ich, in Österreich sonst jeder Verein gerne hätte.
Linksverteidiger.
Nämlich, Linksverteidiger, ja. Bin gespannt, ob Jonas Auer, Vertrag läuft noch bis 2027, ob Jonas Auer noch in der Transferzeit oder spätestens im Winter den Verein verlassen wird, würde mich nicht wundern, weil gerade eben die Linksverteidigung ist eine Position, wo sehr, sehr viele Vereine ständig auf der Suche sind. Und ganz schlechter ist Jonas Auer ja auch keiner.
Nein, eh nicht. Meine, er hatte immer mal wieder gute Phasen, dann nochmal ein paar Durchhänger drin gehabt. Ich glaube, er sieht sich selber ja dann auch langsam ready, nach 5 Jahren bei Rapid einmal ins Ausland wieder zu gehen. Er kam ja aus Tschechien zu den Grün-Weißen. Man, bislang unter Peter Stöger hat er halt einen schweren Stand. Wenn Rapid sich qualifiziert für die Conference League und dadurch halt eben die Dreifachbelastung da ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass Rapid jetzt nicht zwanghaft den Auer gehen lassen möchte, weil er braucht sich ja nur wieder einer verletzen und dann muss von Spieler von Rapid 2 zurückgreifen. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass, falls es nichts wird, dass er im Sommer vielleicht noch geht oder dann halt eben im Winter. Also ich glaube, die Zeit von Jonas Auer bei Rapid ist dann auch langsam einmal zu Ende.
Wie siehst du die Chancen auf die Conference League Liga-Phase nach dem Hinspiel in Gier?
Also wenn sie so spielen wie jetzt gegen den WRC und vorne dann auch das Tor treffen und nicht dann wieder so stümperhaft agieren wie schon öfter, dann sehe ich die Chancen schon gut. Also vor allem daheim hat Rapid ja dann immer wieder ein starkes Gesicht gezeigt. Gjör ist ein unangenehmer Gegner, ja, aber ganz ehrlich, da muss drüber kommen. Das ist einfach so. Ich meine, siehst du es anders? Also hast du das Gefühl, dass Rapid das nicht schafft am Donnerstag?
Ich habe das Gefühl, dass sie es schaffen. Aber ja, der ein oder andere Auftritt in der Saison war so wackelig, vor allem international, dass ich meine Hand nicht dafür ins Feuer legen würde.
Apropos Feuer, der WRC hat es ja auch gar nicht so einfach.
Dürfen wir, wo der Hannes nicht da ist, über den WRC reden überhaupt?
Das weiß ich gerne. Gute Frage. Wir können jetzt reden, wie es weitergeht für den WRC. Auf Zypern gegen Omonia Nicosia, mit einem 2-1-Sieg im Rücken sind sie dort gefordert, aber alter Schwede, da ist es ja verdammt heiß. Die haben am Donnerstag tagsüber 39 Grad. Hätte ich keinen Bock drauf, um ehrlich zu sein. Mir sind die 30 Grad in Wien meistens dann immer schon viel zu heiß und ich will mich am liebsten einfach eingraben, weil ich es einfach kühl haben mag.
Ja, 39 Grad ist eher nichts zum Fußballspielen. Vielleicht kühlt sie am Abend ab und hat dann nur 35. Dann
angenehm. Wieder, ne? Ich hoffe, sie machen mindestens 2 Trinkpausen pro Halbzeit, weil sonst kippst um. Und ich hoffe, dass ich die Küber aber nicht zu viel ärgern muss, weil sonst brennt in der Schädel.
Das stimmt, ja. Aber auch dem WRC ist natürlich zu wünschen, dass sie da drüber kommen. Bis jetzt die souveränsten Europacup-Auftritte aller österreichischen Teams, finde ich.
Boah, ja, ich mit Abstand finde ich sogar. Also mir hat das sehr gut gefallen, was der WRC bislang gezeigt hat. Das gegen Paok war halt bitter am Ende, aber sie haben sich sehr, sehr teuer verkauft und Österreich sehr gut vertreten. Jetzt hoffe ich natürlich, dass es gegen Nicosia auch reicht. Es wäre halt wirklich, wirklich fein, wenn wir 4 Teams im Europacup drin hätten. Salzburg ist eh schon fix Europa League, Sturm wird's. Vermutlich die Europa League nach dem 0-5. Und ja, Rapid und WRC werden das auch schaffen. Und deswegen freue ich mich auf zumindest 4 Clubs im internationalen Wettbewerb.
Dein Optimismus gefällt mir sehr gut, Patrick.
Es ist Montag.
Sehr gut.
So bin ich immer am Wochenbeginn.
Dann würde ich sagen, machen wir eine ganz, ganz kurze Pause und sprechen nachher über die restlichen Spiele des abgelaufenen Wochenendes.
Ich kann nur jede Woche dasselbe sagen.
Jeder so quasi fickrig ist auf der
Liga 2.
Was? Bitte?
Was für Wort kann ich sagen? Fickrig, ja.
Und die Lehre ist ganz klare Lehre ist.
Ich schon auch Liga 2.
Wann hast du das erlebt? Wo hast du das erlebt? In Österreich?
Derjenige, der was Österreicher ist, kann stolz sein auf das, dass er Österreicher ist.
Ach, das ist mir relativ wurscht.
Wer sagt das?
Ich kann nur jede Woche dasselbe sagen.
Ich schon auch Liga 2.
Ach, das ist mir relativ wurscht.
Das hat mit Respekt nichts zu tun. Nichts zu tun. Nichts zu tun. Es tut mir leid. Nichts zu tun.
Der Serienmeister außer Dienst FC Red Bull Salzburg fährt den 3. Sieg in Folge ein, gewinnt 3-0 gegen den LASK und hat in 4 Runden jetzt schon 12 Tore geschossen. Wobei, so viel ist das eigentlich gar nicht im Vergleich, oder?
Na, letztes Jahr haben sie sogar 13 geschossen nach 4 Spieltagen und hatten sogar 12 Punkte im Konto. Jetzt sind es nur 10. Aber es war schon eine saubere Vorstellung. Hat nicht jeder dem Bullen zugetraut. Unser Experte Andi Ogris hat auf einen 2-1-Sieg des LASK getippt bei Salzburg. Ja, weil ich immer wieder gern die Tipps vom Ogal mir so zu Herzen nehme, da war ich auf jeden Fall anderer Meinung und war auch froh, dass ich als blindes Huhn dann auch einmal richtig lieg. Aber war, ja, vor allem die ersten 2 Tore von Salzburg sehr fein. Vor allem die Eckball-Variante beim 1-0, auf die hast du mich ja dann noch einmal genau hingewiesen, die war ja sehr spannend.
Ja, sehr interessante Eckball-Variante, ein bisschen Handball-Anleihen, hast du eh schon vorher richtig gesagt. Zum dritten Mal in Folge der Führungstor nach einer Standardsituation der Salzburger. Zweites Tor macht dann Peter Radkoff mit einem Luftstand von 4,98 Meter gefühlt.
Von Ronaldo, ungefähr. Ja.
Peter Radkoff, erstmals in 3 Spielen in Serie getroffen und das ist natürlich auch unserem Salzburg-Experten Simon Urhofer aufgefallen.
Er hat speziell zu Beginn unter Thomas Letsch einen schweren Stand gehabt, wie Thomas Letsch auch selber gesagt hat. Dass er hat zugegeben, dass der Serbe unter ihm keinen leichten Stand gehabt hat. In den ersten paar Spielen im Frühjahr hat er kaum eine Rolle gespielt, aber Peter Radkoff hat spielerisch einen Schritt nach vorne gemacht und, was sehr wichtig ist, er schießt Tore. Salzburg hat lange nach einem Knipser gesucht, womöglich haben sie ihn im eigenen Kader gefunden. Sein Kopfballtor heute war wirklich beeindruckend.
Peter Radkoff liefert aktuell also beim FC Red Bull Salzburg und das ist überraschend.
Auf jeden Fall. Also ich habe Peter Radkoff das nicht mehr zugetraut. Ich meine, der Simon hat es ja dann eh auch selber gesagt, dass sogar ein Thomas Letsch, der Trainer, gesagt hat, der Peter wird bei ihm keinen leichten Stand haben. Ich bin auch davon ausgegangen, dass er im Sommer wahrscheinlich weiterziehen wird. Ich meine, Salzburg hat ihn vor 2 Jahren für 5 Millionen eben aus Serbien geholt und seither war seine Performance, sagen wir mal eher, naja, mir ist von ihm nicht so viel in Erinnerung geblieben, bis auf sein Rekordtor gegen Blau-Weiß-Linz, wo er 6, 7, 8 Sekunden braucht hat dafür. Aber sonst ist da nicht wirklich viel hängen geblieben bei mir jetzt. Aber ja, derweil, vielleicht ist ihm jetzt der Knopf aufgegangen.
Seine erfolgreichste oder zumindest torreichste Saison war die erste in Salzburg, 23-24. Da hat er 6 Tore erzielt. Mhm. Jetzt hat er schon 5 am Konto, also ich glaube, man braucht kein großer Prophet sein, um zu sagen, es wird mit Abstand seine erfolgreichste Saison in Salzburg werden. Und dann am Ende der Saison hast du einen 22-jährigen serbischen Teamspieler.
Vor allem jetzt auch gerade erst Mitte August 22 geworden. Genau. Also das ist ja noch immer ein blutjunger Spieler, der sich super entwickeln kann und das auch wahrscheinlich wird. Scheinbar macht sich die Geduld von Salzburg und den Verantwortlichen dann eh auch bezahlt. Mir persönlich, mich überrascht halt immer noch, ich habe eigentlich nicht gesehen, dass der Radkoff da noch ein großartiges Land sieht. Ich meine, der hat sogar schon 3 Länderspiele für Serbien absolviert. Mhm. Also der hat schon was im Köcher noch.
Gott, die haben ja keine Stürmer, die Serben, ne?
Nein, überhaupt nicht. Da gibt es ja nur diesen Vlahovic zum Beispiel und Mitrovic und ja.
Aber was natürlich den Salzburgern dann in weiterer Folge in die Karten gespielt hat, war die frühe gelb-rote Karte gegen Sascha Horvath. Und die hat vor allem auf LASK-Seite natürlich für viel Diskussion nach dem Match gesorgt. Und unser Kollege Simon Urhofer noch einmal aus Salzburg mit einem Hitzecheck.
Ich melde mich diesmal aus dem Pressekonferenzraum der Red Bull Arena, wo ja vor kurzem noch Charles Sacramento gesessen ist und ich greife mal hin. Ja, da ist es noch ziemlich heiß, weil der portugiesische Trainer des LASK war ja brennhaß nach dem Spiel zwischen dem FC Red Bull Salzburg und dem LASK am heutigen Samstag, in dem der LASK 0-3 verloren hat. Wobei man dazu sagen muss, der LASK hat ab der 35. Minute in Unterzahl agiert. Das war auch der Grund, warum Charles Sacramento so brennhaß war, so sauer war auf Schiedsrichter Julian Weinberger. Er hat Weinberger Arroganz, zu großes Ego vorgeworfen, also wirklich harte Worte hat er hier getroffen. Ja, was ist passiert? Sascha Horvath hat als Kapitän, wie es ihm zusteht, eine Entscheidung von Weinberger angezweifelt, ist zu ihm hingegangen, hat gesagt, ja, Gadou hat Adeniran gefoult, wäre vielleicht eine gute Freistoßposition für den LASK gewesen, hat sich aufgeregt, hat sich zu sehr darüber aufgeregt und hat danach beim Gehen noch etwas in Richtung Weinberger gesagt. Was gesagt wurde, ist ein bisschen offen. Es gibt widersprüchliche Aussagen dazu. Schiedsrichter Weinberger hat gesagt, es wurde was eher Schlimmeres gesagt, hat bei Sky angedeutet, ja, das geht in Richtung Beleidigung, das will er nicht im Fernsehen wiederholen. Sascha Horvath hat das überhaupt nicht nachvollziehen können und hat gesagt, mach die Augen auf, kann man darüber diskutieren, ob das eine Beleidigung ist. Würden wir, glaube ich, beide, wir alle, glaube ich, nicht so sehen.
Hat wahrscheinlich die Partie dann endgültig entschieden, diese gelb-rote Karte von Julian Weinberger. Kritik von Joao Sacramento überzogen?
Naja, Sacramento wirft Julian Weinberger Arroganz vor und dass er ein zu großes Ego hat. Ich mache mal kurz einen Hitzecheck bei uns am Tisch. Ich glaube, es ist okay.
Steht, ja.
Mich würde halt wirklich sehr interessieren, was einen Sascha Horvath bitte gesagt haben soll. Ich meine, er hat gegenüber Sky vehement ja bestritten, dass er ihn beschimpft hat. Er hat aber auch gesagt, seine erste gelbe Karte hat er dafür bekommen, dass er zum Weinberger gemeint hat, pfeif einmal gescheit, weil er scheinbar in seinen Augen die Salzburger bevorzugt hat. Was danach dann noch an Wörter gefallen sind, dass er dann gelb-rot sieht, das wird leider das Geheimnis bleiben von Julian Weinberger und von Sascha Horvath.
Julian Weinberger hat bei Sky erklärt, die erste gelbe Karte hat er wegen Kritik bekommen, weil er mich in übermäßiger Art und Weise angegangen ist. Ich habe ihm danach mehrmals gesagt, dass er sich bitte entfernen soll, obwohl er Kapitän ist. Er hat dann eine Wortmeldung gesagt, die das Maß überschritten hat. Diese Wortmeldung möchte ich im Fernsehen nicht wiedergeben, aber sie war der Grund für die zweite gelbe Karte. Sascha Horvath sagt, ich habe nur nachgehakt und gesagt, mach mal die Augen auf, jeder Zweikampf geht für Salzburg aus. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte.
Vielleicht gab es ja noch irgendwas dazwischen, was man dann halt noch sagt. Also ich werde jetzt da niemanden Wörter in den Mund legen, aber ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, so ein Gescheißen zum Beispiel rutscht schneller raus, als man denkt.
Wir haben es leider nicht gefunden, aber ich bilde mir ein, Franz Ferdinand hat uns auf Twitter die Frage gestellt, was man unserer Meinung nach sagen muss, dass es einen Ausschluss wegen Schiedsrichterkritik rechtfertigt. Also meine Meinung ist, alles, wofür du am Räumenplatz ad hoc ein Watschen kriegst.
Ja, geht eh nur noch Watschen bei Waffenverbotszone am Räumenplatz. Ja. Was das? Boah, ich glaube, da ist die Hemmschwelle sogar niedriger. Also ich glaube...
Willst du für einen gescheißen...
Also wenn ich ein Schiedsrichter wäre und mir sagt der Spieler gescheißen, ich glaube, dann müsste ich schon eine gelbe zücken.
Auch wenn es gelb-rote wäre dann?
In ja, das ist halt dann immer das Fingerspitzengefühl, das man halt eben dann von den Schiedsrichtern fordert und die Sascha Horvath eben auch vermisst hat. Ich weiß nicht, ich glaube, im Eifer des Gefechts und in all diesen Emotionen kann sowas schon mal leicht rausrutschen und dann müsste man vielleicht Schiedsrichter dann auch überdenken, ob ich jetzt das so einschneide in dieses Spiel mit dieser Gelb-Rot-Entscheidung oder nicht. Auf Lask-Seiten war man sich einig, dass das Ego von Weinberger einfach zu groß war in der Situation und dass er deswegen den Lask Schaden zugefügt hat.
Mhm. Der Lask, die dritte Niederlage im vierten Spiel. Mhm. Nur dieser knappe Sieg gegen die Wiener Austria sind die einzigen Punkte, die die Linzer bislang geholt haben. Wie siehst du die Situation des Lask? Gefühlt ist die Mannschaft einfach noch nicht so zusammengewachsen, wie man sich das wahrscheinlich zum aktuellen Zeitpunkt schon erhofft und erwünscht hätte, oder?
Boah, der Lask ist gefühlt halt in einer ewigen Findungsphase, meiner Meinung nach. Es ist der Kader oft dann wieder ganz neu zusammengewürfelt, bis die sich dann alle irgendwie dann auch am Platz finden und das Mechanismen greifen, das dauert seine Zeit. Ich fand es schade damals eben, dass Marco Schopp gehen musste, denn ich finde schon, da hat man Ansätze gesehen, der hat den Kader ja auch ordentlich einmal aufgeräumt. Dann hat er gehen müssen, hat man die Saison mit Hängern und Würgen irgendwie zu Ende gebracht, fast sogar noch mit Europacup-Einzug. Darf man ja auch nicht vergessen. Und jetzt mit Joao Sacramento halt wieder ein neues Kapitel aufgeschlagen. Dass das seine Zeit braucht, davon konnte man schon ausgehen. Dennoch habe ich den LASK in den ersten vier Runden mehr zugetraut als 3 Punkte.
Sehe ich genauso. Ich habe auch den Auftakt gegen Sturm phasenweise nicht so schlecht gefunden. Ja. Und haben wir da schon erwartet, dass da mehr rauskommt. Ja, die Frage wird auch sein, wie viel Geduld der LASK hat. Die Vergangenheit hat uns gezeigt, dass die enden wollen, das, sagen wir mal so.
Das nächste Pulverfass, also, oder? Aber ich glaube, so tragisch ist es beim LASK jetzt noch nicht.
Apropos Probleme in Linz.
Ja.
FC Blau-Weiß Linz verliert gegen die SV Ried mit 0-2. steht nach 4 Runden mit 0 Punkten und 0 Toren da.
Bitte kannst du diese Fakten, die du vorher gefunden hast, auch noch rausstreichen, denn die zeigen eigentlich erst, wie katastrophal dieser Fehlstart der Blau-Weiß Linz eigentlich wirklich ist. Ja.
Blau-Weiß hat in den ersten 4 Runden gesamt einen XG-Wert von 1,7.
Ja.
Gleichzeitig vice versa der Expected Goals Against, also die kassierten Tore, ist mit 7 ungefähr dort, wo er auch sein soll. Im Schnitt schießt Blau-Weiß in 90 Minuten 1,8 Mal aufs gegnerische Tor. Das heißt, Blau-Weiß ist offensiv nicht einmal ein Lüftchen. Gleichzeitig haben sie aber meistens mehr Ballbesitz als der Gegner, mhm, und die Ballkontakte im Strafraum sind auch so im Bundesliga-Mittelfeld. Spielt Blau-Weiß zu viel Fußball, als ihm gut tut?
Es scheint so. Ich meine, ich finde es ja auch erschreckend, wenn du den Torschützenkönig mit Ronivaldo im Kader hast und dann hast du halt eben 1,8 Schüsse aufs Tor pro 90 Minuten. Das ist ein Wert, der ist erschreckend und katastrophal. Noch dazu, dass sich jetzt Ronivaldo auch noch verletzt hat. Scheinbar, er glaubt an einen Faserriss, Muskelfaserriss, wahrscheinlich erst frühestens nach der Länderspielpause wieder ein Thema, wird den Linzern und Mitja Möritz auf jeden Fall abgehen, denn wenn jemand Tore schießen kann bei Blau-Weiß, dann ist es Ronivaldo. Auch wenn er es bislang noch nicht zeigt, aber auch schon seit 9 Spielen torlos ist.
9 Spiele ohne Tor. Ah. Das letzte Spiel, das Blau-Weiß gewonnen hat, in dem Ronivaldo kein Tor erzielt hat, war am 9. März 2025 beim 2:1 gegen den WRC. Ich komme gleich zur Frage von Philipp Ratzinger. Ich bin Blau-Weiß-Fan, aber was wir gerade spielen, ist einfach schlecht. Könnte eurer Meinung nach ein anderer Trainer mehr rausholen oder liegt es mehr an den Spielern auf dem Feld?
Boah, das ist, glaube ich, wirklich, da kann man dem Mitja Möritz auch nicht zu viel Vorwürfe jetzt machen, denn es ist für ihn auch eine ganz neue Situation. Bundesliga ist ein ganz neues Kapitel auch in seiner Trainerkarriere. Der Mitja war einfach ewig lang jetzt da in Liga 2 beim FAC, hat dort sehr gute Arbeit geleistet. Ich glaube, dass von der Mannschaft, dass es da vielleicht noch die ein oder andere Verstärkung braucht. Vor allem in der Offensive sehe ich halt nach Ronivaldo schon ein bisschen einen Abfall halt einfach. Also Abfall im Sinne von...
Ja, ja.
Nicht
Mist.
Bitte, ja, danke. Ja. Und das spielt einfach das alles für mich zusammen. Das braucht Geduld und ganz ehrlich, wenn du wo du Geduld findest, dann bist du bei Blau-Weiß Linz eigentlich genau richtig. Ja? Weil wenn ich mich an die Aufstiegssaison erinnere, an Gerald Scheiblener, da hat es am Anfang auch überhaupt nicht gut funktioniert und da hat man ihn auch die Zeit gegeben. Und was ist rausgekommen in der Folgesaison? War man in der Meistergruppe oben und hatte alle Abstiegssorgen schon im März ad acta gelegt. Ja? Und ich glaube, da ist der Mitja Möritz beim richtigen Verein gelandet, dass ihm Schösswendner und Co. auch die Chance geben,
ja,
sich da was aufzubauen.
Ganz genauso wie du. Ich glaube, es wäre, das ist auch nicht der Stil von Blau-Weiß, dass man jetzt nach 4 Runden sagt, okay, war nix, wir probieren es mit dem nächsten Trainer. Ist natürlich, du kommst als neuer Trainer, als Nachfolger eines sehr erfolgreichen Langzeittrainers, du musst natürlich deine eigenen Akzente irgendwo setzen. Das funktioniert ad hoc nicht so, wie es sein soll. Dann kommst du in einen Negativstrudel rein, dann wird es wieder schwierig, dass die Mannschaft an diese neuen Ideen glaubt. Aber wie du richtig sagst, also wenn wer die Geduld aufbringt, das da durchzustehen, dann ist es der FC Blau-Weiß Linz. Und das bringt mich auch zur zweiten Frage von nothingnew.at auf Twitter. Wann holt der glorreiche FC Blau-Weiß Linz die ersten Punkte und wird es noch vor der Punkteteilung sein? Ja. Also ich beantworte die zweite.
Also vor der Punkteteilung, ja. Ich meine, jetzt geht es einmal am Mittwoch im Cup gegen Schwarz weiter.
Mhm.
Und dann vor der Länderspielpause wartet Auswärtsspiel bei Salzburg.
Unangenehm.
Sehr unangenehm. Nicht gerade der Aufbaugegner Nummer 1, den du dir erhoffst nach 4 torlosen Runden.
Aber ich glaube, in Salzburg hat es doch für Blau-Weiß Linz in letzter Zeit immer gut funktioniert, oder?
Ja, es hat für Blau-Weiß auch gegen Rapid immer gut funktioniert und haben es in der Saison auch schon verloren. Also, ja. Schwierig. Ich glaube, die Länderspielpause kann ich mir gut vorstellen, dass Blau-Weiß Linz ohne einzigen Punkt reingeht, ja. Aber ja, trotzdem denke ich nicht, dass man da sofort den Hut draufhauen wird und sich einen neuen Trainer sucht.
Na, denke ich auch nicht. Ja. Denke ich auch nicht. Positives aus Oberösterreich, die SV Ried fährt den ersten Dreier ein und ist als Tabellenachter damit das beste oberösterreichische Team im Land.
Ja, wer hätte das gedacht? Gratuliere an den Aufsteiger. Schöner Teilerfolg jetzt einmal, sagen wir mal so. Ich meine, die Rieder stehen ja richtig vor Oberösterreich-Woche, jetzt eben das Auswärtsspiel bei Blau-Weiß. Jetzt geht es dann gegen Gurten im Cup und dann zum Derby gegen an LASK. Also ganz, ganz spannende Duelle für die Rieder. Und ganz ehrlich, für die Mannschaft, die in der Vorsaison noch Liga 2 war und jetzt Aufsteiger ist, da hoffe ich ja dann doch immer noch so insgeheim, dass sie Bundesliga auch gut schupfen. Und derweil schaut das bei der SV Ried auch wirklich, wirklich fein aus.
Ja, ich glaube, wichtig, dass sie jetzt schon in der vierten Runde den ersten Sieg einfahren. Das nimmt ein bisschen Druck von der Mannschaft. Und wie du sagst, jetzt die Oberösterreich-Wochen natürlich für die Fans auch sehr, sehr spannend und großartig. Wenngleich dir gesagt wurde, es gibt eine andere Nummer 1 in Oberösterreich. Magst du kurz
Ja, zeigen? Ist richtig. Es wurde vor 2 Wochen in meiner Abwesenheit im Urlaub eine Userfrage gestellt, wann erkennt man endlich an, dass nicht Blau-Weiß Linz, nicht LASK, nicht die SV Ried der beste oberösterreichische Club ist, sondern der SV Gmund nämlich. Deswegen, ich war zufällig auch das Wochenende davor in Gmund, ne, und habe vom Felix einen Schal des SV Gmund nämlich auch mitbekommen und deswegen, ja, danke dafür, sehr lieb. Liebe Grüße auf jeden Fall. Ich weiß leider nicht mehr, wer die Userfrage gestellt hat. Ich hoffe, sie sind angekommen, die Grüße und ja.
Patrick trägt ihn jeden Tag.
Jeden Tag, ich freue mich wieder, wenn es Hitzewelle ist. Ich fliege jetzt auch zum WRC nach Zypern bei 39 Grad und auch da werde ich ihn umhaben. Sonst nichts.
Bitte Foto schicken, ja. Kommen wir zum letzten Spiel des Wochenendes noch kurz. Der SC Altach und der GRK trennen sich mit 1:1 und das ist insofern überraschend.
Weil es einen Gegner gegeben hat
für Altach. Ja, dass der SC Altach das erste Gegentor in dieser Saison kassiert hat, in der vierten Runde.
Ja, ich habe, also eigentlich, wenn es einen Elfmeter gegen dich hast, dann rechnest du ja schon damit, dass da das jetzt bricht. Der Jan Stovano ist da ja in der letzten Runde eben gegen Rapid den Elfer gehalten. Jetzt hat er es noch 17 weitere Minuten ausgehalten, bis dann Daniel Materna die Wand eingebrochen hat, sagen wir mal so. Ein Punkt, mit dem der GRK auf jeden Fall besser leben kann, denke ich, als die Altacher.
Es ist eigentlich ein Wahnsinn.
Es ist verrückt, oder? Also generell, dass, wenn mir jemand sagt, bis zum vierten Spieltag kann eine Mannschaft die Null halten, dann wäre ich, glaube ich, ganz, 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 ganz spät erst bei den Altachern angelangt.
Als Zwölfter.
So circa, ja. Nachdem wir, war dein Tipp auch als Absteiger Altach?
Ja.
Meiner auch.
Ja,
ja, also derweil schaut es ja nicht so aus für die Altacher, weil Fabio Ingolitsch auch einfach seinen Stamm gefunden hat.
Richtig. Die ersten 11 Spieler pendeln in der Meisterschaft zwischen 360 und 217 Einsatzminuten. Und dann kommt die Nummer 12, Pascal Estrada und Lukas Jäger mit jeweils 90 Minuten. Also man sieht eindeutig, wer der Stamm ist beim SC Altach oder bislang gewesen ist, weil Weser De Marco hat sich ja jetzt beim Spiel gegen den GRK einen Schlüsselbeinbruch zugezogen. Sehr unangenehm und wahrscheinlich wird dann Kapitän Lukas Jäger wieder in die Startelf reinrücken.
Höchstwahrscheinlich, es kann gut, sehr, sehr gut sein. Ich finde es bei Altach auch dieser Erfolgslauf, finde ich vor allem auch davon ausgehend, dass Patrick Greil schon einer der besten Sommerneuzugänge der Bundesliga aktuell ist. Also der wurde in 0,0 zum Dreh- und Angelpunkt der Altacher und gibt mir wieder diese Vibes, die er zu Austria Klagenfurt-Zeiten gehabt hat, von einem richtig tollen Spielmacher.
Ja, stimmt. Also nachdem das Rapid-Gastspiel semi-erfolgreich war, ja, hat man gefühlt ein bisschen vergessen, was der eigentlich für ein großartiger Kicker ist und wie sehr der die Bundesliga auch bereichern kann.
Das ist richtig. Ich finde auch einmal, und Mustafa hat sich bislang im Altachkader ganz gut eingefunden. Hat mir bislang auch ganz gut gefallen. Ja. Und auffallend zum GRK auch zu sagen schon einmal, dass sie gegen die gefühlt direkte Konkurrenz einfach nicht punkten kann. Ich meine, hat es ja ganz gut begonnen mit dem X gegen die Austria. Die Klatsche gegen Salzburg, gut, kann passieren. Ja. Und dann hast du aber WSG und gegen Altach holst du jeweils nur ein Remis.
Man muss zu ihrer Verteidigung sagen, dass die zwei direkten Konkurrenten halt richtig stark in die Saison gestartet sind. Ne?
Ja, deswegen meine ich die vermeintlich direkten.
Es ist halt immer die Frage von Flo Falco, warum kann der GRK einfach nicht gewinnen? Ist das ein Qualitäts- oder Mentalitätsproblem? Ist ein bisschen eine Glas halb voll oder halb leer Frage, oder?
Ja, echt so.
Der GRK hat nur eines von vier Spielen verloren.
Ja.
Aber irgendwann sollte man gewinnen, weil sonst wird der Druck immer größer und größer. Ja, Heimderby gegen Sturm. Ne?
Nächste Runde. Nächste Runde brennt wieder in Graz. Richtig fein. Ich freue mich schon auf dieses Derby. Ich habe mich noch immer nicht daran gewöhnt, dass es das wieder gibt in der Bundesliga. Also wir haben es ja letztes Jahr halt eben schon mal gesehen, jetzt da zweimal. Aber trotzdem, ich habe mich noch nicht daran gewöhnt, dass das wieder da ist.
Na, ich freue mich drauf.
Ja.
Graz Derby immer sehr, 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 sehr leimend. Und auch sehr leimend die letzte Frage, die wir da besprechen von Andy auf Twitter. Wo scoutet Didi Elsneck Knochenbrecher wie Fofana und Owusu?
Weiß nicht, UFC.com oder I don't know, wo findet man das? Keine Ahnung.
Aber
Wahnsinnserscheinungen auf jeden Fall, ja, die zwei.
Also ich finde, Owusu hat man auch in dieser einen Szene dann, ich glaube am Ende gegen Yalcin gesehen, wie schnell der ist.
Ja, und ziemlich, ziemlich, ziemlich wichtiger Moment, dass er da den Haxen noch dazwischen bekommen hat und den Ball abgefälscht hat, weil ich glaube, der wäre sonst reingegangen. Und dann hätte es für GRK nochmal einen späten Nackenschlag geben. Von daher war das gute erste Eindrücke von denen.
Ja, sehe ich auch so. Und irgendwann einmal wird es mit dem ersten Sieg auch klappen. Bin sicher, dass der GRK in der Saison was gewinnen wird.
Wie lange hat es in der letzten Saison gebraucht? Wenn du es nicht weißt, weiß es wahrscheinlich der Alex. Vergiss diese Frage, weiß es glaube ich nicht.
Ja,
aber ich glaube, es hat letzte Saison ja schon 10, 11,
es 12 war Runden dauert, oder? Runde 13, das 2:1 gegen die WSG. So lange wird es diesmal nicht dauern.
Nein, da lege ich meine Hand ins Feuer. Ja. Also lege ich meine Hand nach Zypern.
Oder auf den Bekatisch in Salzburg.
Ja, ist richtig, wo Schau aus Sacramento.
Ja, ich lege auch meine Hand ins Feuer, dass wir nach einer kurzen letzten Pause zurückkommen mit Fuck Ansa-Konferenz.
Sagen nicht gerne was, aber
das hat mit Respekt nichts zu tun.
Ich hatte so eine heizige ganze 90 Minuten über den Schiedsrichter.
Arme Junge.
Sowas geht einfach nicht.
Verstehe ich nicht.
Ich weiß nicht, was sie uns hinschicken.
Verstehe ich nicht.
Das war heute für meiner Meinung nach eine Frechheit, was er gepfiffen hat.
Wirklich, da braucht man nicht diskutieren.
Aber über die 90 Minuten gesehen war.
Es ist wahnsinnig. Wahnsinnig.
So viele Fehlentscheidungen, obwohl.
Mit welchen Schiedsrichter?
Obwohl immer jemand daneben stand.
Mit welchen?
Linienrichter oder Schiedsrichter.
Das ist für mich respektlos.
War das für mich eine richtig schlechte Leistung?
Aus.
Schnitzel mit Pommes.
Fuck Ansa-Konferenz und zwar im Schnelldurchlauf, weil Kollege Patrick Angst vor unserer Programmplanerin hat, wenn wir.
Aber wir sind schon so drüber, ja.
Wenn wir zu lange überziehen. Wir zwei sind die Thomas Gottschalks. Nein, das wollen wir eigentlich nicht mehr sein, Thomas Gottschalk.
Nein, wir sind die Hannes Christoforitsch von Lowlines.
Ja.
Halt. Wenn er nicht da ist, erst recht.
Van Dale fragt auf X Twitter, wird Ried auch nach dem LASK-Spiel noch die Nummer 1 in Oberösterreich sein?
Also die SV Ried hat einen Punkt mehr am Konto als LASK. Ja, ich traue den Riedern da was zu. Also ich glaube, die werden da noch immer in Erster sein. Siehst du das ähnlich oder anders?
Bin ich bei dir.
Geh ich mit.
Ja. Der Krisi will wissen, kann Ronny Waldo trotzdem noch Torschützenkönig werden?
Also wenn Valentino Müller sich jetzt dann langsam einkriegt, dann sehe ich die Chancen noch immer gegeben, weil was kann ein Ronny Waldo nicht?
Hast du nicht Peter Radkoff jetzt ganz oben auf der Liste?
Nein, noch immer nicht. Nein. Ich traue das Ronny Waldo noch immer zu.
Ich kann mich nicht mehr erinnern, wen ich tippt habe als Torschützenkönig. Aber Edmund Baidu.
Boah, ja, wenn der noch auch zusätzlich mehr Startelf-Einsätze bekommt, dann ist er auch ein Kandidat für weiter vorne in dieser Torschützenliste. Stimmt schon.
Subkasa.
Ach so, ich dachte Subkasper wie
Subkasper. Nein, ich glaube, das haben wir schon mal gehabt, das Problem.
Okay,
ja. Fragt ohne Prädikat im Satz, wann Trikot-Ranking?
Alter. Ja, im September. Im September.
Im September. Schon, ja.
Voll.
Also es wird ein Trikot-Ranking geben. Wir werden definitiv ein Trikot-Ranking machen, aber erst im September.
Ja, ganz ehrlich, weil da ist auch die nächste Frage vom Alex via Twitter. Erst wann gibt es mal wieder eine Ansa-Konferenz mit euch drei? Ja, ich schwöre, wirklich bald. bald, am 15. September. Es ist eben das Problem, wir müssen alle unseren Urlaub loswerden. Und wann machen wir das? Sommerpause, beziehungsweise noch so in den ersten Bundesliga-Runden. Deswegen, sorry, jetzt hat der Hannes halt gemeint, er muss auf Urlaub gehen.
Naja, ich bin nächste Woche leider dann auch nicht da, weil ich beim ÖFB-Team in Windischgassen bin. Ja,
gut, aber du hackelst wenigstens was. Also.
Ja, eh. Ja. Der Hannes im Urlaub auch, aber das darf man aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen nicht sagen.
Muss ich rausschneiden.
Schneid das raus.
Ja. Ja. Also von daher mit 15. September hoch und heilig versprochen, lieber nicht, sonst wird einer krank noch. 15. September, wir planen das einmal so ein. Ja.
Und Max Manninger will auf Instagram wissen, falls, oder will er nicht wissen, das ist eine Forderung, falls es einen Fancheck gibt, Eisenstädter Derby.
Ja, wer?
Fuck, Ansa-Konferenz ist einfach jetzt, die Ansa-Konferenz vertröstet. Es wird wieder einen Fancheck geben, im September.
Ja, auch am 15. September und sind die Ressourcen leider alle ein bisschen zu knapp, ohne da jetzt jemanden anschwärzen zu wollen, aber wir sind ja nicht nur wir drei, es ist ja noch unsere ganzen Cutter mit dabei und mit dem wir alles dann noch filetieren für Social Media und bliblablu. Es fehlt einfach die Zeit. Wir leben ja leider nicht nur für Ansa und zwar eine Konferenz schon groß, aber es gibt halt echt noch einige andere Sachen zu tun. Man glaubt es nicht, aber ja.
Aber wir haben ja heute auch Verstärkung an der Regie. Unsere Johanna ist heute erstmals mit dabei und macht das bislang, ohne dass ich es jetzt beurteilen kann, sicher großartig. Alex hebt den Daumen ganz weit nach oben.
Also werde ich keine Schnittfehler sehen, das freut mich sehr. Danke vielmals.
Einen kleinen Modetipp haben wir auch noch. Den müssen wir auch noch abgeben.
Meinst du das? Achso, ja.
Also was du jetzt für Modetipp
ich dachte, hättest, nein, ich dachte, dass du das tun mir zeigt, dass du aus der dritten Liga.
Also, nein. Bei uns gibt es Rapid-Trikots aus der Vorsaison zu gewinnen, heim und auswärts, je nachdem, was ihr schöner findet. Ich enthalte mich da jetzt. Aber in unserer Winzone auf laula1.at mitmachen beim Gewinnspiel und ein Rapid-Trikot gewinnen. Und jetzt mache ich gleich noch alle anderen Forderungen, die man da so stellen muss, mit. Bitte ladet unsere App runter, bewertet uns überall mit 5 Sternen, hebt die Daumen, keine Ahnung, was man sonst noch so machen kann. Folgt uns, folgt uns. Und wir haben noch keine Frage gestellt. Frage an euch, ich weiß nicht, ob das geht. Was sollte man, ab wann muss ein Schiedsrichter wegen Beleidigung die rote Karte geben? Oder ich weiß nicht, ob das so schlau ist oder ihr dann alle gesperrt werdet auf diversen Plattformen. Aber wir probieren es einfach. Wir haben so viele Follower, also wir können ein paar verlieren auch, die dann gesperrt sind.
Oder optionale Frage, wo macht Johannes Christofritsch gerade Urlaub?
Wo macht Johannes Christofitsch gerade? Ich weiß es selber übrigens nicht, aber ist wurscht.
Echt, ich schon.
Hannes, schreib uns das in die Kommentare, ja, wo du gerade Urlaub machst. Das war die
53.
Dafür, dass wir nur zu zweit sind und eigentlich sonst immer nur der Hannes redet. Mega lange Episode 53 der Ansa-Konferenz. Bleibt uns gewogen, habe die Ehre und ciao.
Servus.